Hey, schön, dass du da bist. Kennst du das? Die Liste der Spiele, die man eigentlich unbedingt noch zocken will, wird immer länger. Und bei all den Ankündigungen verliert man im Alltag einfach viel zu schnell den Überblick. Man will ja schließlich seine wertvolle Freizeit optimal nutzen. Genau darum machen wir dir das Gamerleben auf gamefeature.de jetzt ein ganzes Stück leichter. Melde dich einfach kostenlos an und stell dir mit wenigen Klicks deine ganz persönliche Release-Liste zusammen. Egal ob Blockbuster oder heißer Indie-Titel. Du hast die Spiele, die dich wirklich interessieren, immer perfekt auf dem Schirm. Übersichtlich und ohne langes Suchen. Und das Beste? Deine Stimme zählt. Mit deinen Favoriten votest du direkt für unsere Most Wanted Charts und zeigst der Community, welche Titel die echten Highlights des Jahres werden. Hol dir die Vorfreude und die perfekte Übersicht zurück. Jetzt kostenlos registrieren auf gamefeature.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der neuen Episode von Game Feature.
Es ist mal wieder Zeit für unsere Plauderecke. Willkommen zum Game Feature Talk.
Hallo da draußen und herzlich willkommen, hier ist Game Feature, hier ist der Sebastian wieder am Start und dieses Mal habe ich mir jemanden geschnappt, wirklich aus der Spielebranche. Grüß dich, Hendrik Lesser.
Servus, hallo, freut mich hier zu sein bei euch.
So, du bist jetzt CEO von Remote Control Productions. Kannst du vielleicht mal kurz vorstellen, was macht ihr eigentlich?
Ja, mache ich gerne und hole dann auch noch mal ein bisschen aus, weil das ist so eine von meinen 85 Rollen. Aber es ist natürlich auch die Hauptrolle, deswegen ist es schon ganz passend. CEO von Remote Control Productions heißt, dass wir als Remote Control Productions, RCP, sind wir darauf spezialisiert, Studios zu helfen, erfolgreich zu sein. Das klingt jetzt sehr abstrakt, was heißt das? Also wenn du jetzt ein Studio aufmachst, dann willst du mal zuallererst Computerspiele machen. Und hast vielleicht nicht so viel Ahnung von Finanzen, von HR, Legal, wo kommt eigentlich das Geld her, wie vermarkte ich das später und so weiter. Und das machen wir alles. Und beim Spiel selber sind wir oft auch, was wir Creative Production nennen, dass wir sozusagen dem Studio und den Leuten dort helfen, das Spiel auch besser zu machen. Und das machen wir jetzt seit 2005, also schon eine ganze Weile. Und das ist nicht nur eine Beratungsfirma, sondern wir beteiligen uns auch normalerweise an den Studios, mit denen wir arbeiten. Da sind wir dort Partner, also wir sind kein Finanzinvestor, der dann da viel Kohle reinsteckt, sondern wir machen, was man Sweat for Equity nennt. Wir arbeiten sozusagen dafür, werden dort, wie gesagt, echte Partner und haben Studios, mit denen wir seit 17 Jahren arbeiten und auch an denen beteiligt sind. Also wir sind eine Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft im Gaming.
Okay, jetzt kannst du wahrscheinlich auch sagen, ihr seid ja eine Art Familie, so schreibt ihr es zumindest auf eurer Webseite. Genau. Und kannst du mal einfach mal so ein paar Names droppen, welche Firmen ihr unterstützt?
Ja, natürlich, mache ich gerne. Also wir sind zum Beispiel in Deutschland die Chimera Entertainment, die hat zwei Angry Birds gemacht, das eine davon war ein JRPG, das andere auch, also zwei ganz andere Angry Birds. Dann haben wir in Österreich die Still Alive Studios, die machen zum Beispiel den Bus-Simulator jetzt schon eine Weile, also Multiplattform und so weiter. Dann haben wir wirklich, wir haben so viele verschiedene Sachen schon gemacht. Eine unserer Companies ist eine Agentur, die vermarktet gerade oder hilft gerade in der Vermarktung bei Remnant und Riot Games und was weiß ich was. Also wir haben eigentlich alle möglichen Dinge schon getoucht. Wir haben auch Projekte gemacht, das ist jetzt weniger Name-Dropping als eher die Bereiche, also wir haben ja schon für den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr mal ein Trainingsspiel gemacht für Offiziere oder Spiele für die Pharmaindustrie, damit Patienten ihre Medikamente eher nehmen, also auch in dem, was man Serious Games nennt, Bereich unterwegs. Wir haben insgesamt 400 Projekte gemacht. Unter anderem, vielleicht schaut einer gerade irgendwie Shadow and Bones, das ist eine Serie auf Netflix, so eine Fantasy. Da haben wir gerade das Spiel für Netflix. Also wir haben wirklich, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde so weitermachen. Am Ende haben wir sage ich mal, jetzt nichts gemacht, wo du sagst, oh wow, ihr habt GTA gemacht. Da habe ich nur 2 Credits, als ich vorher bei Take-Two gearbeitet habe. Also ich habe an GTA 3 und Vice City mitgearbeitet. Ich habe an Max Payne 1 mitgearbeitet. Solche Credits haben wir ohne Ende, aber nicht als Firma.
Ja, also du hast schon sehr, sehr reichlich Gaming-Erfahrung gemacht, also sozusagen auch bei Take-Two. Entsprechend, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ist es dein Hobby einfach, das du zum Beruf gemacht hast, oder wie kommt man dahin?
Also ich bin auf jeden Fall natürlich so ein OG-Nerd. Also das heißt, ich bin 46 geworden vorgestern. Ich spiele, seit ich 4 war, Computer und Videospiele. Ich habe jetzt mal geschmeidig 42 Jahre Erfahrung im Zocken. Und ich bin auch so ein Zocker, der jetzt nicht irgendwie, also ich habe auch im WoW gespielt, aber ich habe halt dann nach 2 Monaten aufgehört, weil ich noch 30 andere MMORPGs gespielt habe. Also das heißt, ich bin einfach wahnsinnig interessiert am Thema. Ich schaue mir ganz viel an. Ich spiele das wenigste durch. So ist sozusagen die erste Genese. Und was ich natürlich auch gemacht habe, schon in sehr frühen Jahren, schon in der Grundschule, ist mein unternehmerisches Talent zu entdecken. Sprich, was habe ich gemacht in der Grundschule? Ich habe Copy-Ringe organisiert. Und das haben wir dann irgendwie bis auf den Peak gebracht, mit dass wir dann irgendwann aus Asien PlayStation 1-Spiele importiert haben, die wir dann hier mit den ersten Brennern vervielfältigt haben und die PlayStations gechippt und so weiter. Und das ist halt Teil der Vergangenheit. Ja? Das ist alles verjährt juristisch, deswegen kann man da auch so easy entspannt drüber reden. Richtig. Aber das ist Teil der Vergangenheit und da stehe ich auch zu.
Okay, also du bist mit der PlayStation 1 angefangen oder... Was mit dem PC?
Also ich komme vom PC, PlayStation 1 vor 42 Jahren gab es noch nicht.
Richtig, genau.
Genau. Also da war das SNES noch nicht ganz raus. Also ich habe noch auf Game & Watch gezockt. Mm. Und auf den ersten PCs, dann da gab es natürlich, das war noch weit vor Windows. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch so Bezeichnungen wie 286er, 486er und sowas erinnern. Ich habe auf dem 086er begonnen. Also ich habe so Spiele gespielt für den Game Historian wie Alley Cat, wenn es mal jemand googeln will.
Ja, ja.
Da habe ich angefangen.
Der Name sagt mir noch was. Also ich bin 44, also ich kenne das auch noch so ein bisschen. Also entsprechend, man merkt dann schon, wie sich die Spiele alle verändern entsprechend. Ne? Also heutzutage... CDs oder Disketten, das ist ja mal komplett gestern gewesen. Ne? Wird es eigentlich besser, ich sag mal, in Sachen Spiele zu vertreiben und ja auch an den Mann zu bringen durch diese Online-Bibliotheken wie Steam oder etc.?
Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also es ist natürlich, es war noch nie so einfach als Developer ein Spiel zu veröffentlichen und das dann in die Welt zu verkaufen. Weil das kostet 99 €, dass du das auf im App Store machst, ja, dass du da angemeldet bist und schwupp bist du Publisher im App Store. Mhm. Kannst klicken, Release to the World.
Richtig.
Das ist
richtig.
Geil.
Also vertrieblich richtig.
Die Downside, ja und nein eben. Also der potenzielle Reach ist immens. Das ist das Problem. Das kann jeder.
Ja.
Also das heißt, wir haben, was man Discoverability-Problem nennt. Mhm. Und wir haben natürlich wahnsinnig viele Spiele, die jeden Tag, um jetzt mal kurz bei Mobile zu bleiben, am Tag werden ein paar tausend Spiele veröffentlicht. Mhm. Also früher war es so, wenn du dich an die alten Zeiten erinnerst, auf dem PC, ich habe mehr oder weniger jedes relevante in Westeuropa erhältliche PC-Spiel über 10, 15 Jahre habe ich gespielt.
Ja.
Ja. Wenn ich jetzt auf Steam mich einlogge, also ich meine, ich gehe jetzt auf mein 3000. Spiel zu auf Steam, ja. trotzdem ist also, es gab glaube ich 3000 Steam-Spiele in den ersten, also es schlag mich tot, weiß ich nicht mehr ganz genau, zwischen 9 und 12 Jahren Steam gab es 3000 Spiele.
Ja.
Jetzt erscheinen, ich glaube, mehr als das im Jahr. You get the picture. Also es ist einfach eine unglaubliche Ansammlung von Spielen, Content, ja, wie man es so schön nennt, wenn man es jetzt irgendwie, hab ja gerade erst wieder einen Streit gehabt mit jemandem auf der Reboot, ob jetzt Content nicht total verwerflich wäre, weil das ja sozusagen scheiße ist und man hat ja dann auch wie im Trash-TV ist alles nur noch Content und nicht mehr künstlerischer Intent, aber das ist jetzt eine andere philosophische Frage. Aber am Ende ist es so, dass es halt viele Vorteile und krass viele Nachteile. Und da kommt halt dann eben das ins Spiel, das ist jetzt so eine Firma wie Remote Control Productions oder ein Publisher. Und nicht, dass wir ein Publisher wären, aber trotzdem solche Companies dann darauf spezialisiert sind, auch dir zu helfen, entweder die Finanzierung aufzustellen oder halt dann dementsprechend den richtigen Reach zu haben, damit du halt auch wirklich Spieler hast, die das spielen und nicht nur sagen kannst, geil, ich habe schon 10. Spiel auf Steam veröffentlicht und meine Oma hat es gekauft und sonst niemand, ja, weil das bringt ja dann auch nichts.
Das ist richtig, das ist richtig. Also der breite Spektrum ist auch manchmal ja ein Fluch quasi. Man kennt es ja auch von dem, ich sag mal, Handymarkt, ne? Also wenn man da die Spiele so betrachtet, teilweise, da denkt man so, muss ich da echt meine Zeit irgendwie oder Mühe damit verbringen entsprechend. Und bei der Nintendo Switch sind es ja auch sehr viele Handyspiele, die ein bisschen übertragen.
Ja, aber das ist, auf Steam gibt es das auch. Es gibt Spiele, ja, die werden nur so totale Trash-Sachen, ja, die da in ein paar Tagen irgendwie gebaut werden, die dann irgendwie durch Ausnutzen von Stil-Algorithmen, Kenntnissen und wie man Performance-Marketing macht, dann noch irgendwie ein paar Sales generieren für irgendwie 50 Cent. Und im Endeffekt so früher nannten wir es Achievement Horse. Ich hoffe, niemand ist getriggert, ja. Als Xbox aufkam, war das so ein Begriff, den man da verwendet hat. Ja. Die dann halt dein Spiel kaufen für 50 Cent, irgendwie das 2 Stunden von einem Bot spielen lassen, damit du halt noch ein paar Achievements freischaltest, damit dein Level-Score im Steam höher ist. Also ich meine, wem es Freude macht, fein, aber das ist natürlich schon alles sehr speziell dann, ja.
Ja, richtig, genau. Ja, jetzt hast du natürlich auch schon, ich sag mal, eine sehr breite Palette an Spielen, die ihr so vertreibt und wo ihr mit tätig seid, sage ich jetzt mal beratend oder wie auch immer. Was ist denn so 2023 angesagt? Du hast jetzt gerade schon mal Shadow and Bones gesagt. Mhm. Wird das ein PC-Spiel sein? Wird das eine Multiplattform sein? Oder?
Das ist für Netflix. Das ist also jetzt erstmal für Mobile Devices, aber ein Netflix Subscription. Also es ist kein Free-to-Play-Game, sondern es ist sozusagen ein Subscription-based Game. Das kannst du auch so gar nicht kaufen, sondern das wird sozusagen in der Subscription sein. Okay. Und dann haben wir ein Projekt, das heißt Songs of Silence. Das ist von Chimera. Ein ziemlich ambitioniertes PC-Strategiespiel. Das wird dieses Jahr, werden wir es wahrscheinlich nicht mehr ganz schaffen, aber dann early next year. Da gibt es auch dann jetzt um die Gamescom und so, werden wir nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit versuchen zu generieren und beim Steam Next Festival mitmachen und solche Sachen. Und dann haben wir natürlich noch viele andere kleine Sachen. Und was ich sehr spannend finde, bin ich auch sehr nah dran, ist, wir haben ein Spiel im Early Access, das heißt Death from Above.
Ja,
From Above ist sehr speziell, weil es ist ein Pro-Ukraine-Spiel, wo du einen ukrainischen Drohnenpiloten spielst in einem 3D-Setting, also so ein Third-Person-Game im Endeffekt, und gegen russische Soldaten und russische Panzer kämpfst. Mhm. Und das ist sehr ungewöhnlich. Also es gibt natürlich viele Kriegsspiele, wie wir alle wissen, aber dass du eben konkret etwas Aktuelles nimmst, das macht eigentlich so gut wie niemand. Und da sind wir eigens unterwegs und das ist auch, was ich so ein Donation-Game nenne. Also politischer Aktivismus meets Donation. Den Großteil der Revenues gehen an Causes in der Ukraine. Wenn man auch auf die Website geht des Publishers, wir haben einen neuen Publisher gegründet, der, ich weiß gar nicht, ob du es am Anfang auch meinen Namen gesagt hast, ich heiße Hendrik Lesser, der Publisher heißt Lesser Evil. Jeder, der des Englischen mächtig ist, kann sich kurz überlegen, warum. Und das Logo des Publishers ist mein Gesicht. Mhm. Und dort machen wir eben jetzt so ein politisches, aktivistisches Spiel, was mir persönlich sehr viel, also da bin ich auch Game Director, was ich sonst noch nie war. Das heißt, ich bin im Endeffekt eben nicht nur Berater, sondern ich bin der entschieden hat, was im Spiel landet oder nicht. Ich habe das natürlich nicht alleine gemacht, aber da eng mit dem Game Designer, der auch aus der Ukraine kommt, dieses Spiel gemacht.
Also der Designer an sich kommt aus Ukraine.
Genau.
Okay, gut. Jetzt ist das Spiel natürlich, was du jetzt gerade gesagt hast, Death from Above, ich sag mal, sehr kritisch zu sehen. Also es gibt sicherlich auch Feedback wahrscheinlich, was ihr bekommen habt, wo ihr sagt so, das finden wir nicht in Ordnung, so ein Spiel zu veröffentlichen. Oder habt ihr gar nichts bekommen in diesem Bezug? Seid ihr echt auf positives Feedback gekommen?
Also das Spiel hat aktuell 97% oder 98% positiv auf Steam. Das kann man schon mal ganz gut mitnehmen, würde ich sagen.
Genau, auf jeden Fall.
Und, der Standard, große Zeitung aus Österreich, hat uns mit und mich dementsprechend mit Charlie Chaplin verglichen und der große Diktator, wer sich erinnert. Das war ein Film über im Endeffekt Hitler. Auch gemacht, mehr oder weniger während des Dritten Reichs. New York Times hat jetzt das kurz gecovert, mit denen rede ich nochmal. Der Economist hat was gemacht, Golem, Spiegel hat ein Interview gegeben. Also wo du richtig liegst, und da bin ich bei dir, ist, dass es sozusagen kontrovers ist. Da kann man schon ganz unterschiedlicher Meinung sein.
Mhm. Ja.
Natürlich haben wir auch Angriffe bekommen, ich bin auch Teil von der NAFO-Bewegung, wenn dir das was sagt. Mhm. Das ist sozusagen die internationale Leute, die der Ukraine im Social Media Space helfen, russische Propaganda zu bekämpfen und halt nicht mehr nur schlau daherzureden, wer jetzt wo nicht im Recht ist, sondern sich auch rauszunehmen, im Zweifel die lächerlich zu machen oder anzuschreien, sich sozusagen auch deren Art vorzugehen, ja, weil russische Propaganda ist nicht zimperlich. Und aus meiner Sicht haben wir auch als Bürger in unserem Land, aber auch in anderen Ländern viel zu lang zugeschaut. Wie wir sozusagen durch Meinungsfreiheit und so weiter dann Debatten erlaubt haben, wo man irgendwann mal hätte sagen sollen, Alter, was laberst du da für einen Scheiß? Mhm. Das machen wir, und da dieser NAFO-Bewegung bin ich auch. Wir machen das auch alles mit einem gewissen Humor. Und die sozusagen unsere Gegner, die nennen wir die Watniks. Und da haben uns natürlich Leute attackiert. Also wir haben im Vorfeld, als wir einen Kickstarter gemacht haben, habe ich irgendwelche E-Mails bekommen, wo drin stand, dass wir dann strafrechtlich verfolgt werden wegen Anstachelung, um irgendwie Russen zu töten. Und deswegen würden wir sozusagen das Miteinander in Deutschland stören, und das wäre verfassungsrechtlich so, dass ich im Gefängnis landen sollte. Solche E-Mails und so Zeug habe ich bekommen.
Okay.
Ich bin auch sehr froh, dass wir unsere IT-Security hochgesetzt haben, weil die IT-Angriffe, nachdem wir das Spiel announced haben, gingen ich glaube am ersten Tag schon um 700% nach oben, mhm, und sind dann nochmal nach oben gegangen, und es ist auch immer noch so, dass wir jeden Tag attackiert werden. Also das ist so, wenn du auch auf Steam schaust, ich habe gesagt, wir sind nicht 100% positiv, das wäre ja auch ein bisschen verrückt. Ja. Und du siehst dann zum Beispiel, dass die paar wenigen negativen Kommentare haben dann ganz viel Upvotes. Mhm. Warum? Weil natürlich andere, die das auch so sehen, die sind, haben dann keinen Bock, das Spiel zu kaufen, sondern die waren sozusagen Bandwagon, ja. Und die nehmen dann halt das negative Kommentar, egal was es ist, und voten es nach oben. Und lauter so Scheiß, ja. Oder halt im Reddit, als das mal geshared wurde, konnte ich live zuschauen, wie es wirklich ein Battle gab von Up- und Downvotes. Ich weiß nicht, wie gut du Reddit kennst, aber das kann man ja eben immer so runtervoten. Und da hast du wirklich live gesehen, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ne? Okay. Also das ist schon, wie ich so schön zu sagen pflege, wir haben auf dem Cultural Virtual Battlefield Putin den Krieg erklärt. Und so sind wir auch jetzt unterwegs in dem Sinne, ja. Und wir werden natürlich auch angegriffen.
Korrekt, ja. Okay, aber es gibt natürlich Angriffe, ich sag mal, wenn man nicht einverstanden ist mit dem Spiel, muss man es ja auch nicht spielen. Ganz einfach, ja, ganz genau. Klar.
Das ist ja bei Ihnen.
Und dass es da ist, ich sag mal, das, was du ja gerade gesagt hast, ich glaube, bei Steam gibt es fast kein Spiel, was 100% irgendwie positiv hier
gesehen wird. Ja, auch nicht der Anspruch, das wäre ja verrückter.
Richtig, genau. Und entsprechend, ihr seid gerade im Early Access.
Genau.
Und es ist gerade derzeit so für 9,75 € zu haben. Also wer das gerne mal sich anschauen möchte, kann das gerne hier tun über Steam. Seid ihr noch irgendwo unterwegs? Plant ihr das vielleicht auch auf Konsolen zu bringen oder so? Seid ihr da im Gespräch?
Weiß nicht, also das müssen wir jetzt mal sehen, ja. Also ich erwarte jetzt nicht, dass Sony, Nintendo oder Microsoft in die Hände klatschen, wenn wir so ein Spiel auf die Konsole bringen. Mhm. Deswegen wird es spannend. Und während des Early Access ist es ja sowieso noch nicht opportun. Aber probieren werden wir es.
Okay.
Und ich hatte glücklicherweise auch mal nochmal ein Gespräch. Ich habe vorher erwähnt, meine europäische Arbeit. Also ich sag's mal so, ich kann auch den Phil Spencer, wer weiß, wer das ist, der Division Lead von Gaming, auch eine E-Mail schreiben, weil der sich mit mir unterhalten hat über die Übernahme von Activision. Und das war natürlich auch eine Verhandlung bei der Kommission, und wir als europäischer Verband wurden da auch angehört. Deswegen habe ich den vor kurzem kennengelernt. Aber das wird der natürlich mir nichts bringen in dem Kontext, dass das jetzt deswegen macht oder nicht. Aber probieren werden wir es, und es wäre natürlich geil, wenn wir das schaffen, weil es ist, genauso wie du sagst, man muss es nicht gut finden, das ist vollkommen in Ordnung, dafür leben wir in der Demokratie. Aber es ist natürlich schon speziell und besonders und fast einmalig. Ja. Und deswegen wäre es schon nicht schlecht, wenn es auch ein bisschen mehr Leute sehen, dass es existiert und auch die Möglichkeit haben, es zu spielen. Ne? Es ist im Endeffekt, wie man so schön in Neudeutsch sagt, thought-provoking. Also auch Leute, die da vielleicht das ein bisschen anders gesehen haben, haben wir auch das Feedback schon, die das dann gespielt haben. die da über eine oder andere Sachen nachgedacht haben. Wir haben Leute aus der Ukraine, die wirklich an der Front sind, die es gespielt haben und gesagt haben, geil, das hat mich irgendwie entspannt, mich zum Lachen gebracht, hilft mir sozusagen mit diesem Trauma des Krieges umzugehen. Mhm. Ich muss schon sagen, wir waren natürlich auch ein bisschen besorgt. Was ist, wenn ein ukrainischer Soldat das spielt und dann irgendwie Trauma getriggert wird? Mhm. Ja. Das ist ja nicht das, was ich will. Ja. Also ich will ja niemanden abfacken.
Ja.
Da haben wir bisher aber sehr gutes Feedback und haben auch im Vorfeld, also wir haben jetzt nicht das Spiel fertig entwickelt und gesagt, hallo Welt, sondern ukrainischer Game Designer, wir haben viele ukrainische Partner, wir haben das natürlich mit allen möglichen Leuten auch vorher gegengecheckt, wie die es so sehen würden, ob sie denn mithelfen, mitmachen und so weiter. Wir haben ja mehrere ukrainische Organisationen noch als Partner.
Mhm. Genau.
Schaut euch an.
Gut, alles klar, dann haben wir das geklärt. Du hast aber am Anfang auch noch gesagt, Songs of Silence.
Ja.
Und das scheint ja auch ein richtiges, ambitioniertes Projekt zu sein, wie du auch schon erwähnt hast.
Ja.
Also mir ist tatsächlich die Musik hängen geblieben. Ja. Also die habt ihr ja wirklich richtig toll gemacht. Und natürlich auch der Artstyle, ne? Also der ist schon was Besonderes.
Absolut. Also zur Musik muss man sagen, lustig, dass wir heute sprechen. Seit heute gibt es eine Compilation, eine auf Vinyl, wo auch ein Song von Hitoshi Sakimoto, der unter anderem Komponist ist von Final Fantasy Tactics und verschiedenen anderen Final Fantasies, also ein Japaner, kann man sich heute bestellen und ist sogar for free. Gibt es ein gewisses Kontingent, kann man diese Platte bekommen. Also check's aus. Vielleicht kannst du irgendwo auch dann nochmal den Twitter-Link sharen.
Gerne.
Das ist wirklich eine coole Sache. Und der Artstyle ist natürlich komplett intern entstanden. Durch unser Art Direction Team sind wir sehr, sehr stolz drauf. Das ist auch das Studio, was vorher die Angry Birds gemacht hat, wo wir hunderte von Charakteren haben wir erfunden. Ne? Mhm. Und gerade in dem Angry Birds Evolution, wenn ihr euch das anschaut, sind es auch sehr funny Charaktere. Also da ist ganz oft die Idee halt, Anleihen von Popkulturcharakteren dann zu verheiraten mit Angry Birds. Das ist ziemlich witzig geworden. Und vom Gameplay ist es im Endeffekt, vielleicht können sich der eine oder andere an sowas wie Warlords erinnern, sehr altes PC-Strategiereihe. Mhm. Das war da der Witz, dass du sozusagen eine meaningful Game Session kannst du eigentlich an einem Abend, kannst du so eine Map durchspielen. Mhm. Weil die meisten von euch kennen wahrscheinlich Total War, ja? Was ein geiles Spiel, mag ich auch gern. Aber irgendwann ist es fucking annoying, den Battle jetzt nochmal spielen und es dauert eine halbe Stunde und es ist immer das Gleiche. Und irgendwann kriegst du halt Auto-Battle, weil du eigentlich auf der strategischen Karte jetzt noch ein paar Sachen machen willst und nicht nur einfach Stunden weiterspielen. Und ich sag nicht, dass das nicht auch jemanden dann immer noch Spaß macht und jedem, dem Spaß macht, soll er weiter Spaß haben. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es da auch eine große Gruppe gibt, denen es einfach zu langwierig ist. Deswegen ist die Idee, du hast halt ein vereinfachtes strategische Map, wo du auch ein paar Sachen dort entscheiden kannst, ist aber nicht besonders komplex. Und dann hast du in den Battles, die dauern im Endeffekt 2-3 Minuten, ist so eine Mischung aus Auto-Battle, was basiert darauf, wie du die Einheiten positionierst, also die Aufstellung ist ganz wichtig und welche Einheiten du überhaupt mitnimmst. Und während des Battle haust du so als Commander ein paar Spells raus. Hm? Und kannst dort dann im Zweifel auch nochmal entscheidend den Unterschied machen. Also es ist einfach kurzweilig und du kannst eben so eine Map auch spielen in 1-3 Stunden. Und dementsprechend am Abend auch sagen, oh, jetzt habe ich was geschafft. Und ich meine, ich liebe Civ und ich habe ohne Ende, ich weiß nicht, wie viel Turns Civ ich gespielt habe in meinem Leben. Ich spiele es gar nicht mehr. Es ist mir einfach irgendwie, sorry, aber es dauert mir alles viel zu lang.
Ja,
und im Endeffekt ist dann doch auch das Early Play im Civ ist geil und irgendwann hinten raus, also jeder, der die Reihe kennt, weiß auch, dass wenn das Spiel released wird, so das Endgame oft noch gar nicht richtig fertig ist. Und das alles fein und ich will hier nicht irgendwie einen meiner Lieblings-Franchises in Dreck ziehen, aber mei, ein bisschen modernisieren kann man das schon, ja.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen der Plan, dass wir einfach so einen eigenen Take haben, wie man jetzt auf dem PC vom Setting her schon eher chorige Sachen machen kann, die aber trotzdem noch easy zu spielen sind. Ne?
Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Man kennt diese Serien und die sind auch teilweise sehr schwer reinzukommen, also als Neueinsteiger. Ne? Und
ja.
Alle Fans, klar, die gehen immer wieder auf den Civ, Aber Neueinsteiger ist es manchmal zu komplex, zu intensiv. Und wir wissen es, glaube ich, auch mit unserem Alter, da kommt die Zeit auch immer weniger. Und ja. Entsprechend muss man sich da auch irgendwo reinfuddeln. Und deswegen ist Songs of Silence ein gutes Konzept, was ihr da vorhabt. Ich bin mal gespannt, wo dann am Ende landet. Was denkt ihr so? 2024 Anfang werdet ihr es releasen?
Wahrscheinlich, ja. Aber da will ich mich jetzt noch gar nicht festlegen. Aber das ist so ungefähr der Plan. Aber das ist, wir haben die gute Situation, dass wir, hat vielleicht auch der eine oder andere mitbekommen, in Deutschland gibt es ja jetzt seit ein paar Jahren auch eine wirklich substanzielle Games-Förderung. Das heißt, da steckt ein bisschen auch Geld von dir drin, lieber Staatsbürger und Steuerzahler. Aber wir haben sozusagen die gesammelte Kohle von dem Studio, die so verdient haben, im Free-to-Play-Bereich in den Topf geworfen. Und das ist halt jetzt das Game, was wir machen wollen. Also das wollen wir schon auch dann vernünftig zu Ende bringen.
Ja, du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt. Wir kommen jetzt so langsam zum Gaming-Markt, gerade hier in Deutschland. Wir wissen ja, dass wir, ich sag mal, von der Games-Förderung, es ist zwar besser geworden, aber so richtig, sag ich jetzt mal, stinken wir doch noch gegen USA und weitere ab. Wie ist deine Erfahrung so?
Ja, kommt drauf an, was du meinst mit abstinken. Also jetzt in dem Erfolg hinten raus, in wie fett die Spiele sind, oder was meinst du mit abstinken?
Erstmal vom Geldeinsatz, was sozusagen die Politik reinwirft in den Markt, und natürlich auch vom Erfolg.
Ja, also ich meine, was die Politik reinwirft, da kenne ich mich natürlich gut aus durch meine Lobbyarbeit und die politische Arbeit insgesamt. Ist ja nicht so, dass jetzt die USA ganz viel Subventionen reinwirft. Gibt es schon auch. Also jeder, der immer sagt, in der USA ist ein freier Markt, da gibt es keine Subventionen, ist einfach, der hat keine Ahnung, wovon er redet. Ja. Gibt es in allen Bereichen dort. Aber was in der USA natürlich viel einfacher funktioniert, ist A, dass du halt den EA dieser Welt und so weiter, die sind halt dort. Also das heißt, wenn du dann in der Nähe von dem Headquarter irgendwie dein Studio hast, dann kannst du die im weitesten Sinne beim Starbucks treffen. Ja, das ist schon mal ein Riesenvorteil. So ist auch Silicon Valley entstanden. Ja. Räumliche Nähe. Das zweite ist, dass natürlich auch wieder Richtung Silicon Valley, es gibt natürlich viel mehr Risikokapital in der USA. Und jetzt auch nicht nur, ja, die USA ist größer, deswegen gibt's mehr, sondern auch sozusagen wirklich ein Multiple auch pro Kopf gesehen. Ja. Und deswegen ist es viel einfacher, auch verrückte Ideen finanziert zu bekommen. Und aber auch, wenn ich ganz vergessen, der amerikanische Markt, wenn ich ja sozusagen dort ein Spiel distribuiere, wir waren vorhin, ich drücke auch den Knopf, ich bin in den USA, ja gut, das sind halt, was sind's, 340 Millionen Einwohner oder sowas? Könnte ich mir das ein bisschen vertun, aber sowas in dem Dreh. Und das ist natürlich ein Riesenmarkt. In Europa sind wir in der EU 430 oder sowas, 450 vielleicht, und haben aber 48 Millionen verschiedene Sprachen. Also der Aufwand ist einfach ganz anders. Und dann spielt schon auch eine große Rolle, warum sind gewisse Länder einfach nicht so weit? Naja, die haben halt auch nicht so eine Spielentwicklungs-Vermarktungskultur, die schon so lange andauert. Also nimm Japan, ja, vor Nintendo, Sony erwähnt, die machen halt schon ewig lang Videospiele. Ja. Also die können einfach richtig gute Videospiele machen. Ja. Die haben Leute, die sind schon Opas, die schon Videospiele gemacht haben. Ne? Mhm. Also es ist einfach auch so eine Frage, wie sowas, ist es tief verwurzelt in Universitäten, schon in der Schule, dass deine Freunde sowas gemacht haben. Und was man immer braucht, sind Role Models. Ja? Kennst du irgendwie der Verwandte vom Tralala, der Freund vom Cousin, der irgendwie erfolgreich war mit einem Spiel? Ja? Und eben nicht nur aus der USA, weil du gehört hast, dass Richard Garriott früher Ultima gemacht hat. Ja? Ja. Das bringt dir halt jetzt hier nicht so viel weiter in deiner Lebensrealität. Und da ist Deutschland lange ein bisschen im Dornröschenschlaf gewesen, und es hat auch politisch lange gedauert, die Politik plus Gesellschaft davon zu überzeugen, dass Games halt auch ein Wirtschaftsfaktor ist, einen kulturellen Impact hat und nicht nur irgendein Quatsch für Kiddies ist, wo man Worst Case irgendwie durch Suchtmechaniken irgendwelchen armen Menschen bei Free-to-Play die Kohle aus der Hose zieht. Ja? Mhm. Und sagen wir es mal so, es ist schon auch immer wieder eine Diskussion. Und ja. Kennt vielleicht alle noch Crytek zum Beispiel. Ja? Crytek war in Bayern, in Coburg, und haben wirklich geilen Scheiß gemacht und sind dann aus Bayern weg, weil sie irgendwann auch keinen Bock mehr hatten, dass sozusagen bayerische Politiker der CSU mit zum 48. Mal gesagt haben, dass sie kurz vorm Kinderschänder sind Hierarchieebene, ja. Ich meine, ich benutze so drastische Begriffe, weil die bayerische Regierung hat sich wirklich mal erdreistet, aus dem Innenministerium eine Pressemitteilung zu veröffentlichen, wo wir verglichen wurden mit Drogenhändlern und Zuhältern.
Wie als Computerspieler.
Ja, okay. Nein, nicht nur das. Da ging es nicht nur um ein Killerspiel, sondern einfach, wir sind wie Drogendealer und Zuhälter.
Okay. So krass.
Computerspielentwickler. Also ich meine, und das musst du dann deiner Mama erklären, die das jetzt gerade gelesen hat, dass du jetzt Computerspiele machen willst. Und wenn die sich noch nie damit beschäftigt hat und insgesamt vielleicht ein bisschen verängstigt ist und konservativ, dann denkt die sich, Junge, das machst du auf keinen Fall.
Ja.
Und all solche Dinge spielen eine Rolle. Und deswegen ist Deutschland nicht da, wo es sein könnte, aber wir haben viele Lichtblicke und Crytek gibt's immer noch und ein Hunt ist ziemlich cool und auch ziemlich erfolgreich und wird jeden Tag von, ich weiß nicht wie viel, wahrscheinlich ein paar hunderttausend Leuten gespielt. Da freue ich mich sehr drüber. Ich bin auch mit inzwischen den zwei Gerlis, waren ja mal drei, der dritte lebt schon noch, aber der macht was anderes, auch befreundet und das ist High Five Brothers, ja, dass sie das durchgezogen haben.
Genau. Okay, also es gibt natürlich immer noch gute deutsche Entwicklerstudios und auch coole Spiele. Wir reden aber von der Vergangenheit. Wir kennen das, glaube ich, beide. Wir sind, glaube ich, groß geworden. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich persönlich durch deutsche Adventures. Also die haben mich wirklich hochgezogen. Damals stand ja wirklich Deutschland für Adventures, die wirklich von uns kamen und sehr gut auch, vermarktet.
Du meinst so die Dedalic-Periode?
Ja,
oder?
Ja, richtig, ja. Genau, richtig, genau, so ist es.
Aber also, wenn man ganz ehrlich ist, ist das deutsche Computerspiel kommt eigentlich nicht aus dem Adventure, sondern es kommt aus der Wirtschaftssimulation und Strategiespielen.
Ja, Simulation also, auch gut, ja,
korrekt. Genau. Ja gut, Simulation, so richtig Simulation erst später, aber halt eben aus der Wirtschaftssimulation, also sowas wie der Planer, der Winzer, Starbiter, dann sowas wie Rings of Medusa, kennt vielleicht noch der eine oder andere. Und dann gab's natürlich so ein paar Arcade-Sachen wie Turrican und sowas, ja. Das war Factor 5, aber die haben dann auch, sobald sie die Kohle hatten, haben sie sich verpisst nach Kalifornien.
Ja.
Kenne ich auch den ursprünglichen CEO ein bisschen besser, schon lange nicht mehr gesprochen. Aber die haben dort dann ja dann mit Nintendo Star Wars Games gemacht und so weiter und sind sozusagen, haben in Deutschland schnell den Rücken gekehrt. Aber wir kommen aus der Wirtschaftssimulation, bisschen Puzzles, da gab's dieses Atomino, eins der ersten Spiele von den Typen, die danach Jäger gegründet haben, wer es noch kennt.
Ja.
Wie gesagt, so ein bisschen Strategie und dann natürlich obskures Zeug auf dem C64er, ja, also alles, was halt so herging. Auch das ein oder andere, sage ich mal, wo ich ganz froh bin, dass dann die BPJS damals und heute die BPJM eingestritten ist, weil es ein bisschen zu wild war. Die Adventure-Zeit, Dedalic, Carsten Fichtelmann, kenne ich sehr gut. Der war Marketingleiter, als wir DTP beraten haben. Kennt vielleicht noch der ein oder andere.
Ja.
Da gab es eben auch schon einige Adventure. Daher kommt er auch mit den Adventuren und hat dann ja die DTP gegründet, die Dedalic gegründet und hat dann diese, was du angesprochen hast, das weitergeführt. Ja.
Korrekt, okay, gut. Jetzt habe ich aber auch parallel schon, oder wir haben ein Parallel-Interview auch mal mit 16 Tons Entertainment gesprochen.
Und Ralf Stock, mit dem habe ich drei Spiele gemacht oder so, oder vier.
Und die Geschichte ist auch, dass sie sich beklagt haben über Fachpersonal. Ich meine, in der ganzen Politik redet man über Fachpersonal. Habt ihr da auch Probleme mit?
Also ich sag's mal so, ich glaube 3 oder 4 von 5 Leuten, die wir einstellen in den Studios, kommen nicht aus Deutschland.
Okay, also ist das Thema auch präsent.
Also das Thema ist im Endeffekt relativ simpel. Es gibt schon inzwischen eine relativ große Anzahl an Neueinsteigern, weil halt die ganze Ausbildung nachgezogen hat. Unis, private, öffentliche Hochschulen und so weiter. Da kommt wirklich eigentlich relativ über rum. Aber das hat die Spanne an Talent auch groß, sage ich mal, ja, im Guten wie im Schlechten. Aber auf gewissem Level, ja, wenn wir jetzt irgendwie bei Chimera ein neues Free-to-Play-Game machen, mit einer gewissen Größe, also ich meine, das ist jetzt irgendwie mehr oder weniger public, wir haben zum Beispiel an XCOM Mobile gearbeitet, ja. Da kannst du halt jetzt nicht irgendwie ein Team aufbauen mit lauter Typen, die irgendwie 2-3 Jahre Berufserfahrung haben oder im Worst Case irgendwie gerade aus der Uni kommen, sondern da brauchst du Seniors. Leute, die 5, 7, 10, 15, 20 Jahre Erfahrung haben. Und davon gibt es in Deutschland viel zu wenige. Und das ist halt so ein Henne-Ei-Problem, weißt du, wenn du dann irgendwie nicht genug hast, dann kannst du eigentlich nicht so viele Juniors anstellen. Die Juniors lernen dann dementsprechend nichts. Und dann gibt's auch in 5 bis 10 Jahren diese Seniors nicht. Also deswegen, Deutschland hat einfach viel zu spät angefangen, das massiv zu unterstützen. Und deswegen hinken wir, wie so ungefähr in allen anderen moderneren, progressiveren Tech, aber auch anderen Industrie massiv hinterher. Weil wenn man irgendwie vor ein paar Jahren noch von Neuland redet, ich bin zwar grundsätzlich kein Merkel-Hasser oder Hater, aber von Neuland zu reden vor 6, 7 Jahren, das war schon einmal die Kinnlade runtergefallen.
Ich bedanke mich bei dir, Henrik. Es war ein sehr interessantes, informatives Gespräch. Und ja, auch über die alten Zeiten ein bisschen zu debattieren, fand ich richtig, richtig gut. Und ich hoffe, ihr da draußen auch. Und gerne verlinken wir auch nochmal diesen Twitter-Link, den du meintest. Und natürlich auch das Spiel Death from Above, was ihr derzeit im Early Access bekommt. Und ja, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen bezüglich Songs of Silence und all das, was da noch kommt, Shadow and Bone, wird sicherlich cool. Also ihr habt ein sehr breites Spektrum und ich drücke euch die Daumen, dass das weiterhin wächst und so gedeiht, wie es gerade ist. Und ich hoffe, wenn du was Neues hast, komm einfach vorbei und wir machen
weiter. Und wenn irgendeiner von euch irgendwie ein Studio gründen will, Bock hatte, mit uns zu reden, das ist da, worauf wir spezialisiert sind, meldet euch in dem Moment, wo ihr die Idee habt. Ja? Also es gibt nie ein zu früh, euch da zu melden. Also von dem her, vielen Dank, dass ich da bei euch heute bei euch sein durfte. Gerne. Und vielen Dank.
Ja, cool. Und ihr habt ja auch kurz erwähnt, ihr seid auf der Gamescom, ne? Also wer euch treffen möchte, den kann man da auch dann treffen.
Genau, sonst einfach melden, aber über Social Media, über jeden erdenklichen Kanal sind wir oder ich zu erreichen. Und habt da keine falsche Scheu, wenn ihr was machen wollt. Alles klar. Würde mich freuen.
Cool. Dankeschön und bis dahin. Ciao.
Ciao, servus.